Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Es ist Donnerstag, es ist kurz nach Mittagessen, also zumindest für mich. Und vor allen Dingen ist es Zeit für Tacheles aufs Pott. Und dafür liefert ja ein Verein in dieser Saison wieder so viel Gesprächsstoff wie andere Vereine irgendwie in 20 Jahren nicht. Natürlich unser allerlieber FC Schalke 04. Was haben wir da alles in dieser Saison schon gehabt? Wir hatten Trainerentlassungen noch und nöcher, wir hatten Spielersuspendierungen, wir hatten katastrophale sportliche Leistungen. Das Einzige, was noch gefehlt hatte, war so ein bisschen Knatsch im Aufsichtsrat. Den haben wir jetzt auch. Und deswegen bin ich sehr froh über die Runde heute, denn aus der Funke Sportredaktion sind einmal Schalke-Experte Andi Ernst dabei und Hau drauf-Experte Martin Herms.
Hallo zusammen.
Das kann ja eine Runde werden. Hi zusammen.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall und dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde und ich habe mich in den letzten Tagen bei Schalke so ein bisschen wie in so einer Soap gefühlt. Also die Überschrift war ja eigentlich ganz schön, eine mögliche Rückkehr von Ralf Rangnick auf Schalke, aber wie das Ganze dann an die Öffentlichkeit gekommen ist und wie es zustande gekommen ist, das war dann schon irgendwie so voller Intrigen. Ich versuche das Ganze mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt diese Gruppe Tradition und Zukunft, die sich zusammengeschlossen hat, wo Leute aus der Wirtschaft dabei sind oder aus dem Sport, also zum Beispiel Ex-Eurofighter Ingo Anderbrügge, und die sagen aus eigener Verantwortung, wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie Schalke vor die Hunde geht. Deswegen haben sie am Aufsichtsrat vorbei schon mal mit Ralf Rangnick gesprochen, haben ihn angequatscht, könntest du dir das vorstellen, Sportvorstand auf Schalke zu werden? Und der hat erstmal gesagt, ja, generell könnte das funktionieren. Allerdings, der Aufsichtsrat war nicht informiert und da war vor allen Dingen auch der Vorsitzende Dr. Buchter sehr, sehr angefressen. Und ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Also so richtig die feine Art war das nicht, wie es abgelaufen ist, oder?
Darf ich jetzt reden?
Du darfst jetzt reden, ja, natürlich. Ich wollte die Zusammenfassung einmal machen, damit für dich das Feld bereitet ist, sozusagen.
Timo, ich bin absolut begeistert. Also erstmal müssen wir dem Hörer klar sagen, im Moment laufen Gespräche, in dem Moment, in dem wir hier sprechen, zwischen Ralf Rangnick, Ralf Rangnick oder Ralf Rangnicks Berater Marc Kosicke und dem Aufsichtsrat des FC Schalke 04. Das heißt, wenn ihr, liebe Hörer, diesen Podcast hört, ist möglicherweise eine Entscheidung gefallen. Wir gehen im Moment mal davon aus, dass es noch offen bleibt. Das will ich mal vorab schicken. Und es ist eine Soap oder Hollywood-Film oder etwas, was man in Hollywood nicht besser erfinden könnte. Da hast du natürlich völlig recht. Und das Ganze kann man natürlich in zwei Sätzen zusammenfassen. Timo, es ist richtig. Natürlich kann man auch noch tiefer gehen. Und ich meine, ich war in dieser Recherche über die vergangenen Wochen echt beteiligt und das war schon nicht einfach dahinter zu blicken und es ist auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch nicht einfach dahinter zu blicken, weil Schalke halt Schalke ist und es stehen in ganz vielen Sachen einfach Aussage gegen Aussage. Unser Chef Peter Müller hat das schön formuliert, es geht auf der einen Seite um Machterwerb, auf der anderen Seite um Machterhalt und wo es um Macht geht, gibt es ganz viele Blutgrätschen, Ellenbogenchecks und miese Tricks auf beiden Seiten und das macht es alles so schwierig zu überblicken. Ich will das vielleicht mal aus meiner Sicht, da ich halt echt eng dran war, ein bisschen zusammenfassen. Auf Schalke lief es nicht gut, auch im vergangenen Sommer nicht, das wissen wir alle, das muss ich jetzt ja nicht nochmal wiederholen. Also haben sich einflussreiche Mitglieder, die ja jetzt bekannt sind und seit der Pressekonferenz dieser Gruppe, in der sich Teile offenbart haben, weiß auch jeder Schalker, das sind jetzt keine Halunken oder Halodris, die da in der Gruppe sitzen. Das sind durchaus in der Gesellschaft anerkannte Schwergewichte und Netzwerker, die durchaus wissen, was sie tun.
Das ist für mich eine entscheidende Sache in der ganzen Geschichte. Ja. Das sind nicht irgendwelche Trottel, sondern das sind Leute, die genau wissen, was sie tun.
Ja, als Beispiel Uli Petzel, der Sprecher dieser Gruppe, der ist Vorstandsvorsitzender der Emscher Genossenschaft, den kennt das halbe Ruhrgebiet. Der kennt die Hälfte aller Bürgermeister des Ruhrgebiets und der kennt so ziemlich jeden. Und da weiß auch jeder, der mit ihm zu tun hat, der hat wirklich was drauf, als Beispiel. Und wenn man in die Gruppe reinguckt, da ist Bodo Menze drin, der über 3 Jahrzehnte Jugendleiter auf Schalke war, der kennt sich auch aus. Ingo Anderbrügge, Eurofighter, der kennt sich auch aus. Und so weiter und so weiter. Aber dazu später. Jedenfalls haben sich einzelne Schalker aus dieser Gruppe vor 9 Monaten gefragt, was können wir tun? Und haben sich zusammengeschlossen, haben Mitstreiter gesucht und haben sie dann irgendwann gefunden. Und über private Kontakte ist es dann gelungen, zu Ralf Rangnick Kontakt aufzunehmen. Und da hat die Gruppe festgestellt, auf die Idee ist der Aufsichtsrat der aktuelle nicht gekommen. Das kann man natürlich erstmal verurteilen. Man kann natürlich verurteilen, dass die Gruppe von Anfang an nicht mit dem Aufsichtsrat kooperiert hat, sondern sich erstmal abseits des Vereins gebildet hat. Jedenfalls kam es halt zu diesem Kontakt zu Ralf Rangnick und der wurde dann intensiviert und irgendwann war klar, Ralf Rangnick ist bereit mitzumachen. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zum Punkt, wie ist das genau abgelaufen? Weiß man es? Kann man es zusammenfassen? Die Gruppe sagt, wir haben versucht, zu Jens Buchta und dem Aufsichtsrat Kontakt aufzunehmen. Wir wurden aber nicht durchgelassen. Wenn alles richtig gelaufen wäre, wären wir hinter den Kulissen bei Jens Buchta gewesen, hätten ihm gesagt, was Sache ist. Und dann hätte Jens Buchta als großer Held dastehen können, der gesagt hat, ich habe Ralf Rangnick besorgt. Aber Kontakt kam nicht zustande. Also ist die Gruppe einen anderen Weg gegangen und hat ein anderes Aufsichtsratsmitglied gesucht. Stefan Gesenus, das dann für alle überraschend in einer regulären Sitzung des Rates die Personalie Rangnick und das Projekt Rangnick vorgestellt hat. Zweifelsohne war das, ich kann nicht auch verstehen, dass sich der Aufsichtsrat düpiert gefühlt hat, a, weder eingebunden zu sein in die Rangnick-Personalie, noch dass irgendeiner geahnt hat, dass an dem besagten Tag das vorgestellt wird und dass Jens Buchta eine ganz andere Personalie im Kopf hatte, nämlich Markus Krösche von RB Leipzig zu verpflichten, der dann auch relativ schnell abgesagt hat und damit, denke ich mal, wochen- oder monatelange Arbeit von Jens Buchta umsonst war, weil ihn eine Gruppe nicht eingeweiht hat. Dass sowohl die restlichen Aufsichtsräte als auch Jens Buchta sehr enttäuscht sind und sich überfahren gefühlt haben, kann ich menschlich durchaus nachvollziehen. Was man ihnen mit Sicherheit vorwerfen kann, ist, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, Ralf Rangnick zu fragen. Die Begründung von Jens Buchta dafür war, dass sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass sich Ralf Rangnick in der aktuellen Situation auf Schalke 04 einlässt. Ja, kann ich auch verstehen, aber wenn die schönste Braut auf dem Markt ist, da ist jetzt Martin Herms gefragt, dann, auch wenn das vielleicht unrealistisch ist, die zu kriegen, frage ich doch wenigstens mal an, oder Martin?
Sollte man zumindest so tun, ja. Ja, ja, sehe ich genauso. Also ist irgendwie vielleicht mal so ein Blick von außen. Das ist natürlich alles extrem schwierig und ich frage mich natürlich, da wir jetzt gerade wieder über die aktuellen Verhandlungen sprechen, was passiert denn, wenn Rangnick nicht kommt? Also das Problem ist, der muss ja kommen, sonst gibt es ja wirklich Sodom und Gomorra auf Schalke. Also wie soll das dann funktionieren? So, da hast du die einen Seite, wenn wir vom Machterhalt sprechen, die keinerlei Vertrauen genießt, sonst würde sich ja so eine Gruppierung nicht finden. Und ich glaube, die Fans würden ja auch Sturm laufen, wenn das nicht funktioniert. Man würde es irgendwie dann Buchta und Co. in die Schuhe schieben. Und also ich glaube, Schalke hat dadurch noch einen extrem riesigen Druck. Es kann vielleicht gut gehen. Ne? Am Ende einigen sie sich vielleicht. Da müsste man aber noch ein paar Egos irgendwie zufriedenstellen. Und Rangnick übernimmt. Aber wenn es nicht funktioniert, sehe ich dann tatsächlich schwarz, lieber Andi.
Jein. Schalke hat ja aktuell einen sportlich Verantwortlichen. Und das ist Peter Knäbel. Und der macht seine Nummer jetzt auch nicht so schlecht. Klar ist aber natürlich, Ralf Rangnick wäre dort bundesweit, und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen bei keinem, der Beste für dieses Projekt. Ralf Rangnick mag Schalke sehr gerne. Ralf Rangnick ist äußerst gerührt, dass es eine Online-Petition der Fans gab, die inzwischen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 51.000 Unterstützer hat. Und das ist eine Online-Petition, die fordert, Ralf Rangnick zum Sportvorstand des FC Schalke 04 zu machen. Das rührt Rangnick sehr. Wenn wir uns die Karriere von Rangnick mal angucken. Rangnick war immer ein respektierter Fußballexperte, egal wo er war. Aber mir ist jetzt nicht zwingend bekannt, dass Ralf Rangnick mal vor 60.000 Mann gestanden hat und alle gerufen haben, Ralf Rangnick, du bist der beste Mann. Er war immer einer, der respektiert, aber selten geliebt wurde. Und das ist das, was ihn auch an Schalke so fasziniert. Und dazu kommt natürlich, er war zweimal als Trainer tätig. Beim zweiten Mal musste er, weil er am Burnout-Syndrom erkrankt war, zurücktreten. Und er sieht seine Mission auf Schalke noch nicht als beendet an. Das ist der Grund, warum Rangnick, immer wenn ich gefragt werde, Alter, warum will der Rangnick da überhaupt hin? Sind das die Punkte, die ich anspreche? Und zum Abschluss seiner Karriere, das hat er im ARD Sportschau-Club nochmal erzählt, Ralf Rangnick ist 62 Jahre alt, möchte er gerne noch einmal eine Aufgabe bei einem Traditionsverein übernehmen, um dann alle Sachen, die er bei RB Leipzig probiert hat und probieren konnte, weil er da natürlich keine Opposition hatte, nichts, dann auf einen Traditionsverein zu übertragen. Und das ist das, was ihn reizt. Ich habe von Anfang an gesagt, das Einzige, was Schalke da noch in die Quere kommen kann, ist zum Beispiel die Berufung als Bundestrainer oder so. Das ist natürlich ein noch viel Strahl, also noch viel wichtigeres und besseres Amt. Also wenn man Ralf Rangnick sagt, du kannst als Bundestrainer Deutschland in die Heimeuropameisterschaft führen, ja, wer sagt da nein? So, ne, wenn du dann die Wahl hast, zwischen konkret Bundestrainer sein oder Schalke mit Schalke in die zweite Liga zu gehen, dann gehst du eher als Bundestrainer zum DFB. Allerdings glaube ich, dass Ralf Rangnick das Gefühl haben muss, dass er komplett gewollt ist. Und dann will er lieber komplett gewollt vom ganzen FC Schalke 04 sein, mit allen Emotionen, mit allem Tagesgeschäft, als jetzt beim DFB nur die zweite Wahl zu sein und dann gesagt zu bekommen, ja, wir nehmen dich, wenn zum Beispiel Hans-Dieter Flick nicht zusagt oder sowas. Da steht er, glaube ich, nicht so drauf. Und das sind jetzt so gerade die Knackpunkte, woran es jetzt gerade aktuell in den Verhandlungen hakt. Es geht um Gehalt, es geht um... Also, liebe Hörer, ich könnte jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Stunden referieren über das, was da im Hintergrund ablief. Wir hatten gestern eine Pressekonferenz mit der Vorstellung der Gruppe. Dann haben sich viele Leute in Interviews geäußert. Das ist alles irre kompliziert, das zusammenzufassen. Bleiben wir bei, jetzt gerade laufen Verhandlungen. Die Gruppe hat dem Aufsichtsrat angeboten, so wie wir erfahren haben, sollte es eine erhebliche Diskrepanz geben zwischen den Gehaltsforderungen von Ralf Rangnick und dem, was der Verein bereit ist zu zahlen, wäre die Gruppe bereit, auf welche Art und Weise auch immer die Differenz zu übernehmen, erstens. Und zweitens, nach unseren Infos geht es um einen Personaletat von 30 Millionen Euro, den Schalke aktuell für die zweite Bundesliga bereitstellen will. Die Gruppe hat Rangnick in den Gesprächen eine etwas höhere Summe nicht zugesagt, aber zumindest angedeutet, dass sie bereitgestellt werden könnte. Auch diese Differenz würde von der Gruppe gestellt werden wollen, zumal sich, zumindest hat das die Gruppe versichert, seit der Veröffentlichung der Personalie Rangnick viele Sponsoren gemeldet haben, die bereit sind, Gelder in den Verein zu pumpen. Sodass das Signal der Gruppe an den Aufsichtsrat war, wenn ihr mit Ralf Rangnick sprecht, am Geld soll es nicht scheitern, wir haben genug Sponsoren an der Angel, die entstehende Lücken schließen könnten. Bitte holt Ralf Rangnick, und im Moment geht es der Gruppe darum, Frieden zu schließen, dass alle gemeinsam für Schalke arbeiten und dass am Ende die beste Personalie rauskommt, nämlich Ralf Rangnick.
Jetzt greife ich dann direkt mal ein, um reinzugrätschen und wieder reinzukommen in dieses Gespräch. Ich würde einmal ganz kurz... alles gut, alles gut, alles gut. Dafür bist du da. Was Martin gesagt hat, ist aber, glaube ich, greift genau da an, wo du es sagst. Jetzt wird Rangnick ja wirklich schon sehr, sehr gefordert. Und wenn aus dieser Gruppe kommt, ja, und das kriegen wir schon irgendwie hin und dann stocken wir auf. Der Druck, jetzt Rangnick wirklich holen zu müssen, der ist jetzt wirklich immens. Ich glaube, wenn Rangnick nicht kommt, stehen am Ende wirklich alle als die Deppen also, da.
Die Frage ist ja immer noch, wie steht Buchter dazu? Also ich traue dem Ganzen immer noch nicht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass er auch wirklich diese Lösung Rangnick haben möchte. Ne? Also was so ein bisschen dagegen spricht, er war ja jetzt auch mehr oder weniger omnipräsent in den Medien. Das zeigt immer so ein bisschen, dass man unter Druck geraten ist und so, ne, sich selbst so ein bisschen reinmaschen möchte, seinen eigenen Standpunkt vertreten will. Wenn man im Hintergrund an so einem riesen Ding arbeitet, dann ist man ja normalerweise, ne, nicht in den Medien so präsent, wie jetzt zuletzt zum Beispiel Buchter oder auch andere. Und ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass er wirklich diese neue Lösung haben möchte, aber da kann Andi wahrscheinlich noch mehreres zu sagen. Für mich wirkt zumindest nicht so.
Ja, ich finde, beiden Seiten wird auch ein bisschen Unrecht getan. Es sind sehr viele Gerüchte unterwegs und man kann Jens Buchter was vorwerfen, aber nicht, dass er nicht alles für Schalke tun würde, und auch Jens Buchter weiß, dass Ralf Rangnick die beste Lösung für den Verein ist und dass er alles tun wird. Jens Buchter ist aber natürlich bekannt dafür, dass er sehr seriös verhandelt, und er geht in die Verhandlungen mit Ralf Rangnick mit den Zahlen, die ihm aktuell zur Verfügung stehen. Und aktuell stehen ihm die Zahlen zur Verfügung, die ihm die Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers für zum Beispiel die Stellung des Lizenzantrags für die zweite Liga zur Verfügung gestellt hat. Der hat keine konkreten Summen der Gruppe genannt bekommen, außer wir deichseln das schon irgendwie. Und die Zahlen, die Buchter präsentieren wir dran in dem Gespräch, in den Verhandlungen, die werden Rangnick so nicht schmecken, weil die wahrscheinlich ein bisschen entfernt von dem sind, was die Gruppe ihm zugesagt hat. Und da muss man zusehen, ob man jetzt schon sagt, man findet zusammen trotzdem, man sagt jetzt schon ab, oder ob man sagt, wir vertagen uns und gucken mal, ob wir noch ein bisschen Geld draufsatteln können. Das muss man dann sehen. Aber natürlich, Jens Buchter ist jetzt keiner, der naiv ist oder blauäugig. Er hat natürlich genau mitgekriegt, was es da für Fanpetitionen gibt, dass es Plakate vor der Geschäftsstelle gab, wie sehr die Fans Ralf Rangnick wollen. Und das hat ihn natürlich auch unter Druck gesetzt. Die Medienoffensive, da von ihm, da wollte er sich vor allem gegen entstandene Gerüchte der Gruppe zur Wehr setzen und vor allen Dingen deutlich machen, dass er es nicht in Ordnung fand, wie die Gruppe sich an dem einen besagten Tag präsentiert hat, dass das vereinsschädigend war aus seiner Sicht. Das wollte er dann in den Interviews präsentieren. Dass Rangnick eine gute Lösung für den Verein ist, weiß auch er.
Lass mich da aber einmal bei den Zahlen dann einhaken, die du ja auch gerade erwähnt hast, weil die Zahlen sind ja wirklich schon sehr, sehr ausschlaggebend. Ich glaube nicht, dass Ralf Rangnick irgendwie um 3 Euro Gehalt da pokern wird. Also ich glaube, da wird man sich sehr, sehr schnell einig werden. Aber es geht ja wirklich um die Rahmenbedingungen. Denn wenn man sich das anguckt, wo Rangnick dann zuletzt gearbeitet hat, bei RB Leipzig oder bei Red Bull, dem Konzern, hat er natürlich immense Möglichkeiten gehabt. In Hoffenheim damals, darf man auch nicht vergessen, der hat damals in die zweite Liga an Carlos Eduardo für irgendwie, ich glaube, knappe 10 Millionen geholt. Das wird er auf Schalke nicht machen können. Ist das trotzdem dann wirklich so reizvoll für ihn? Oder ist das vielleicht auch dann, ja, vielleicht doch nicht so, dass er so handeln kann, wie er sich das vielleicht vorstellt?
Schalke ging es ja auch früher besser, ne?
Ey, auch das, richtig. Ja. Auch auf Schalke kennt er noch andere Zeiten.
Ja, das ist halt die große Frage. Das überrascht mich auch. Aber natürlich, Ralf Rangnick wurde zugesagt, dass er über einen Zeitraum von 5 Jahren arbeiten kann. Also es geht im Raum steht ein 5-Jahres-Vertrag. Dementsprechend auch ein 5-Jahres-Modell. Und ich nehme jetzt das Wort Ausgliederung nicht in den Mund. Es geht ja um eine Änderung der Rechtsform. So, es gibt ja viele Möglichkeiten, Investoren zuzulassen über eine KGAA zum Beispiel oder aber auch die Möglichkeit einer Genossenschaft. Das ist was anderes als eine Ausgliederung, sondern halt eine Änderung der Rechtsform. Und möglicherweise wird das auch eine Rolle gespielt haben, dass man ihm gesagt hat, wir haben ja noch die Möglichkeit, dass vielleicht irgendwann durch eine Ausgliederung Geld reinkommt. Schalke hat auch einen großen Markt. Wenn die Bundesliga, wenn die wieder aufsteigen, dann hast du natürlich entsprechend mehr TV-Gelder zur Verfügung. Die Sponsoren, die im Hintergrund dastehen, sprich die finanziellen Mittel, werden sich erhöhen. Aber natürlich muss Ralf Rangnick auch klar sein, er wird nicht einfach nur aus dem Vollen schöpfen können, wie zum Beispiel noch in Hoffenheim oder Leipzig. So wie er sich geäußert hat im Sportschau-Club, dass ihn das reizt, alles nochmal bei einem Traditionsverein zu machen, das zeigt ja, dass er noch einmal ganz klar die Herausforderung sucht.
Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird, denn dann, dass Ralf Rangnick ein guter Mann, vielleicht sogar der beste Mann für diese Position wäre, die es sich Schalke bieten könnte. Ich glaube, da sind wir uns größtenteils drüber einig.
Ja, du, es kann halt alles passieren auf Schalke. Es kann sein, dass Ralf Rangnick zusagt, er wird der neue starke Mann und alles wird super. Kann sein, dass Ralf Rangnick nicht zusagt, das wäre dann die nächst naheliegendste Lösung, wie ich das gerade schon angedeutet habe. Dann würde wahrscheinlich Peter Knäbel zum Sportvorstand befördert. Dann gehst du so die letzten 9 Spiele nicht auch noch 0-5 verloren gehen mit Gramozis in die neue Saison. Die Gruppe hätte ein bisschen Erklärungsnöte wahrscheinlich. Und dann ist halt die Frage, wer dann im Sommer in den Aufsichtsrat gewählt würde. Das ist ja auch noch so ein kleiner Detailpunkt, dass aus dieser im Moment 14-köpfigen Gruppe 3 für den Aufsichtsrat kandidieren. Zumindest 3, von denen ich weiß. Und dass sich dann natürlich die Machtverhältnisse im Aufsichtsrat auch ändern könnten. Aber natürlich ist da auch wieder eine Drohung, was Schalke droht. Wenn zum Beispiel Leute wie Buchter, der ja noch bis 2022 mindestens im Aufsichtsrat bleibt, und Leute der jetzigen Opposition gemeinsam im Aufsichtsrat sitzen, Parteien, die sich aktuell teilweise unversöhnlich gegenüberstanden, dann droht Schalke im Aufsichtsrat natürlich über die Sommerpause hinaus ein Patt im Aufsichtsrat. Und das ist das, was Schalke eigentlich auch gar nicht gebrauchen kann. Schalke braucht Frieden, Schalke braucht Gemeinsamkeiten, dass sich Leute die Hände reichen. Manchmal habe ich mich auch schon gefragt, mein Gott, das sind promovierte Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer und Rechtsanwälte und stellt doch einfach, redet einfach vernünftig miteinander. Da gibt es Sachen, die eine Seite nicht gut gemacht hat, Sachen, die andere Seite nicht gut gemacht hat, aber einfach hinsetzen und sagen, toll, dass ihr Rangnick besorgt habt, habe ich nicht dran gedacht, war jetzt mein Fehler, hätte ich vielleicht tun sollen. Und die andere Seite sagt, toll, pass auf, wir haben hier ein paar Gelder akquiriert und jetzt arbeiten wir ab sofort zusammen. Und im Sommer ist eine Jahreshauptversammlung und dann lassen wir mal die Mitglieder entscheiden, wer von euch oder von uns da reingewählt wird. Und wenn nicht, dann ist es halt Demokratie, dann ist halt Schalke. Das wäre für den Verein mit Sicherheit am besten. Und der Weg, dieser Weg ist jetzt auch noch nicht verloren. Ihr merkt, ich werde langsam heiser. Das hat damit zu tun, dass ich doch in den vergangenen Tagen sehr viel reden musste.
Dann würde ich die Debatte über die zukünftigen Personalien beenden, die noch nicht feststehen. Aber über eine zukünftige Personalie, die schon auf Schalke feststeht, sollten wir auf jeden Fall reden. Denn es gibt den Neuzugang zur neuen Saison. Und da muss ich sagen, ey, das könnte genau der Weg sein, den Schalke einschlagen sollte. Mit Danny Latzer, ein Führungsspieler, ablösefrei geholt, gebürtiger Gelsenkirchner, Ex-Schalker. Für mich ist das so der Typ in der zweiten Liga, gebt dem direkt die Kapitänsbinde.
Natürlich nicht abgesprochen mit Ralf Rangnick schon, klar. Ich finde das auch gut. Also hast du eigentlich noch mit dem zusammengespielt, Martin? Du hast Martin Herms war übrigens mal.
Wollte ich gerade sagen, Jugend auf Schalke gespielt, daher kenne ich auch Bodo Menze noch. Aber nee, der war ja jünger. Der ist ja, glaube ich, was ist der 89er Jahrgang, ne? Der Danny Latzer.
Stimmt, und du bist ja schon 74er Jahrgang.
Da war ich schon nicht mehr da, als er da, glaube ich, gespielt okay. hat. Also ich habe es nur drei Jahre geschafft.
Ja, Danny Latzer ist eigentlich ein guter Zugang. Ich bin nur gespannt, sollte wirklich Ralf Rangnick kommen, würde ich vermuten, dass Ralf Rangnick halt einen ganz anderen Weg gehen will. Und zwar nicht diesen Hamburger SV-Weg. Jetzt muss man natürlich sagen, der HSV hat aktuell eine Mannschaft, die in der zweiten Liga gut genug ist, den Aufstieg zu schaffen. Sollte der HSV den Aufstieg schaffen, ist diese Mannschaft aber eigentlich nicht gut genug, um souverän den Klassenerhalt zu schaffen. Du musst die Mannschaft also komplett auswechseln. Und jetzt steht Schalke vor einer Frage, stellst du in der zweiten Bundesliga eine Mannschaft mit Danny Latzer, einem Torjäger der Marke, Terodde oder Philipp Hoffmann oder was weiß ich, und dann noch zwei, drei Erfahrene, dann behältst du noch zwei, drei Erfahrene aus der aktuellen Mannschaft. Stellst du so eine Mannschaft zusammen oder versuchst du direkt eine junge Mannschaft zusammenzustellen, die dann eventuell in der Bundesliga auch durchstarten kann? Das ist halt eine spannende Frage, wie Schalke das will. Und ich würde sagen, dass Rangnick eher ein Typ ist, der versucht, eine junge Mannschaft zusammenzustellen. Und dass da ein Transfer wie Danny Latzer, ob Ralf Rangnick den auch so gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz kann es eigentlich nicht schaden, einen Schalker Jungen, der aktuell immerhin noch Mannschaftskapitän eines Fußball-Bundesligisten ist, da im Kader zu haben. Und ich finde das auch erstmal grundsätzlich gut. Weiß aber natürlich nicht, wenn Ralf Rangnick eine völlig alternative Kaderplanung hat, als Peter Knebel sie jetzt anstößt, wäre die Verpflichtung natürlich nochmal zu hinterfragen. Aber eigentlich könnte auch Ralf Rangnick nicht viel dagegen haben, mit Danny Latzer in die zweite Bundesliga zu gehen. Das ist schon in Ordnung.
Ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Also ja, die Sache ist ja die, deswegen muss ja schnell Klarheit her. Ne? Also wir haben jetzt Mitte März und da gibt's ja viel zu tun. Ne? Also ich meine, wie viel an die vom aktuellen Kader stehen ja nächste Saison unter Vertrag? Viele sind es nicht. Ne?
Nee, ich habe das irgendwann neulich mal geschrieben. 11 aus dem aktuellen Kader sind definitiv weg. Also das sind zum Beispiel 5 ja. Leihspieler und 6 Spieler, deren Verträge einfach auslaufen. Die sind weg. Ja. Und dann ist natürlich völlig klar, dass du ein bisschen von dem sogenannten Tafelsilber verschleudern musst. Und Spieler, die auch gar nicht in der zweiten Liga auf Schalke mehr spielen wollen, zum Beispiel Amin Arid wirst du verkaufen, Marc Uth wird mit Sicherheit nicht weiterspielen in der zweiten Liga für Schalke, auch Suat Serdar, der ist Nationalspieler, der hat heute wieder eine Voreinladung für die Nationalmannschaft bekommen, was ich sehr spannend finde, weil Suat Serdar, glaube ich, im Prinzip kein gutes Spiel gemacht hat diese Saison, aber okay, schadet dem Marktwert nicht, wenn er weiterhin von Joachim Löw nominiert wird und dass er Wahnsinnsqualitäten hat, das ist ja auch jedem bekannt, aber der spielt halt auch nicht zweite Liga und so kannst du dann noch ein, zwei weitere Personalien durchgehen, sodass du sagen kannst, 16 bis 18 Spieler werden Schalke definitiv verlassen, das ist klar.
Genau, also Fakt ist, es ist halt eine Menge zu tun. Und ganz wichtig ist, dass Schalke einfach jetzt mal jemanden hat, der eine Philosophie entwickelt, also wie du schon sagst, einen Weg. Ich meine, so eine Personalie Latza finden irgendwie alle Schalke-Fans gut. Der war mal da, der ist halt immer noch sportlich sehr gut. Der hat 21 Bundesligaspiele diese Saison gemacht, ist Stammspieler, Kapitän bei Mainz 05. Das passt jetzt mal sportlich schon. Nur die Frage ist natürlich, wo willst du hin? Willst du eine komplett junge Mannschaft aufbauen? Dann kannst du vielleicht ein, zwei so Leute holen, aber eben nicht zu viele. Ne? Und wie gesagt, was macht Peter Knebel jetzt? Der muss ja jetzt irgendwie planen und ein paar Leute raussuchen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht sind wir ja heute Abend schon ein Schritt weiter.
Aber ich glaube wirklich...
Wobei, das glaube ich eher nicht.
Nee, also schnell kann ich mir das auch nicht vorstellen,
dass wir da eine schnelle Entscheidung haben werden. Das vielleicht noch als Rückgriff. Die Gruppe hat auch ganz klar zu verstehen gegeben, das muss jetzt so schnell wie möglich gehen und auch Jens Buchter und der Aufsichtsrat wissen das, sonst hätten sie nicht unmittelbar einen Termin mit Marc Kosicke, dem Berater von Ralf Rangnick, vereinbart. Und so wie ich gehört habe, hat natürlich auch Ralf Rangnick großes Interesse dran, das ganz, ganz, ganz schnell loszulegen.
Logischerweise, damit er seinen Weg dann wirklich gehen kann. Aber ich glaube, selbst wenn er den Weg mit jungen Spielern gehen wollen würde oder gehen will, wovon wir jetzt dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgehen würden, ist Danny Latza einer, den kannst du zweifelsohne so holen, gebürtiger Gelsenkirchener. Ich habe ja schon gesagt, also, ich glaube,
das funktioniert
auf jeden Fall. Brauchst du immer.
Man muss natürlich auch sagen, auch Ralf Rangnick wird natürlich wissen, dass du mehr Schalke nach Schalke bringen musst. Und zu diesem Kaderplaner, dem Kaderplaner-Team gehören ja auch, gehört zum Beispiel auch Norbert Elgert. Und Norbert Elgert soll ja auch Norbert Elgert hat natürlich sein Okay gegeben zur Verpflichtung von Danny Latza, das ist ein Junge, den er selber ausgebildet hat. Und ganz wichtig ist auch Mike Büskens, der jetzt auf Dauer Co-Trainer der Profimannschaft sein wird, egal wie viele Trainer noch kommen. Er wird der Hermann Gerland von Schalke. Und Mike Büskens ist Gelsenkirchener geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Er setzt sich für die Stadt ein, er setzt sich für Schalke ein. Er ist königsblauer als jeder Ex-Spieler. Und der wird natürlich auch genau darauf achten, dass Spieler mit königsblauem Herz kommen oder auch dann bleiben. Das ist natürlich auch klar. Aber es geht um junge Spieler, es geht um Schalke-Spieler. Wer zum Beispiel, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle spielen wird, ob Rangnick kommt oder nicht, ist Malik Chao. Ein 19-jähriger Innenverteidiger, jetzt nominiert für die U21-Europameisterschaft, der ist wirklich gut und der ist wirklich wichtig und auf so einen Jungen kannst du dann halt setzen. Und wenn du so eine Mischung hinkriegst, so viel außer knappen Spiele, viele junge Spieler, dann hast du, glaube ich, auch eine Mannschaft, mit der sich die Fans identifizieren können. So wir jetzt allen Wissenschaftlern und Politikern vertrauen, ist es ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass im Spätsommer irgendwann mal wieder Zuschauer in die Stadien kommen können. Und dann wollen die Schalker, die dann in der zweiten Bundesliga spielen, nicht mehr zu Hause Champions League oder Bayern München oder Borussia Dortmund, sondern zu Hause auch mal gegen Jahn Regensburg. Die wollen ja wenigstens eine Mannschaft haben, mit der sie sich identifizieren können und die sich dann zerreißt. Und das wird auch Rangnick wissen. Also das ist völlig klar.
Das ist für mich ein sehr, sehr schönes Schlusswort für den Schalke-Block, zumal deine Stimme ja wirklich sehr zur Neige geht.
Tut mir leid, es war sehr viel reden. Ich habe schon gesagt dem Timo im Vorgespräch, ab Wochenende habe ich Urlaub, 200 Wochen und zwischen meinen beiden Urlauben gab es 3 Trainerwechsel, 2 Sportvorstände, eine Menge Rauswürfe, ganz viele Niederlagen und ganz viele diverse andere Sachen. Das wäre beim SC Freiburg eine Bilanz von 25 Jahren. Das ist bei Schalke zwischen 2 Ferien.
Also das wäre ein Buch wert, ja. Andi, oder? Ja. Alles, was du erlebt hast in der Schalke-Corona-Zeit. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also als vor Corona war Schalke ja irgendwie noch auf dem Weg Richtung Champions League.
Ja.
So im März. War Europa noch im Gespräch.
Du wirst lachen. Ich habe das wirklich alles mal nachgelesen. Ich kann mich und habe dann wirklich festgestellt, dass so nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, weiß ich noch, da standen wir zusammen und dann kam Alexander Jobst, der Marketingvorstand, an uns vorbei, freudestrahlend und sagte, das war das beste Spiel, das ich hier seit vielen Jahren gesehen habe und also das 2:0 gegen Mönchengladbach im Januar. Und 2 Wochen später wurde, als Schalke 1:1 gegen Paderborn spielte, da hat Sky noch gesagt, jetzt hat sich Schalke aus dem Titelrennen verabschiedet. Das ist 13 Monate her. Da hat Sky gesagt, Schalke war noch im Titelrennen vor 13 Monaten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Martin, hast recht, ne? Dann die ganzen Touren, die ich gemacht habe, das wäre ein schöner Roman. Ja, denke ich echt drüber nach.
Jetzt hast du dir hoffentlich schon mal eine Karte geholt, ne? Eine Zweitligakarte. Sandhausen und Heidenheim.
Ich führe dich da gerne ein bisschen rum und ein.
Ja, ich kenne ja, genau. Ich kenne sehr viele sogenannte Grounds, wie die Groundhopper so sagen, aber so Sandhausen, Heidenheim und Regensburg, da sind noch so einige, die, und was ich noch nie gemacht habe, Timo, da hast du wirklich Vorsprung, Erzgebirge Aue. Da bin ich noch nie gewesen und das soll wirklich schön sein da. Man kriegt zwar immer auf den Sack, aber das soll ganz schön, also auf den Sack sportlich jetzt, ne, muss ich nochmal sagen. Man kriegt sportlich eigentlich immer auf die Mütze, egal mit welchem Ruhrgebietsverein man da hinfährt, aber soll schön sein da unten, ne?
Auf jeden Fall, allerdings in Aue selber ist wirklich nur das Stadion, also da verpasst du nicht allzu viel, aber so die Umgebung ist sehr, sehr schön und ich habe es ja schon mal angedeutet, du wirst dich da auch heimisch fühlen, auch da wird das Steigerlied ja zu Beginn gespielt. Ich würde das jetzt gerne ausnutzen, okay, dass Martin mal dabei ist.
Ja, Steigerlied, ja, alles gut. Und Rot-Weiß-Essen und so.
Steigerlied. Nee, das passt jetzt auch, genau. Weil ja gestern das Topspiel in der Regionalliga West, Rot-Weiß-Essen gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Martin, am Ende ist es jetzt ein 1-1 geworden. Und die bittere Erkenntnis ist, RWE kann nicht mehr den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen.
Ja, das stimmt. Ich sag mal so, aus RWE-Sicht kann man mit diesem Ergebnis wirklich sehr, sehr gut leben gestern. Also ich habe das Spiel gesehen und ich glaube, wenn es 5 bis 10 Minuten länger gegangen wäre, hätte Dortmund noch das 2-1 gemacht. Gerade die zweite Halbzeit war wirklich sehr dünn. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Dortmunder fitter waren, schneller waren, gedanklich irgendwie etwas mehr auf der Höhe als die Rot-Weißen. Also man muss schon sagen, es war die bessere Mannschaft. Also bei Rot-Weiß hat jetzt auch keiner irgendwie gemeckert, dass dann auch der Ausgleich fiel. Man hat ja lange geführt. So der Tenor war, das geht schon in Ordnung. Also wir haben uns dagegen gestemmt. Es war ein sehr gutes Regionalligaspiel. Und von den Dortmundern hast du natürlich gehört, der Maaßen sagte, ja, also mit dem Spiel war er zufrieden, mit dem Ergebnis eigentlich nicht. Ne? Also die hätten das schon gewinnen sollen. Man hat gemerkt, dass Dortmund aktuell schon einen Tick besser ist als Rot-Weiß. Und das ist natürlich so ein Warnsignal. Noch ist ja nicht viel passiert. 4 Punkte Vorsprung, noch ein Spiel in der Hinterhand. Aber ich sehe bei Rot-Weiß so ein generelles Problem. Also von den letzten 6 Spielen auch nur 2 gewonnen, ne? 4 nicht gewonnen. Ich befürchte, das momentan, sondern das ist keine Momentaufnahme. Es ist sowas wie eine Schwächephase. Es kann auch sein, dass sie ein bisschen überspielt sind. Ich meine, man schaut sich mal so diese Saison an. Sowas hat es ja auch noch nie gegeben. Ne? Also 40 Spiele, dazu noch diese DFB-Pokalspiele. Das sind ja jetzt ja auch keine Vollprofis, ne, die sowas kennen, wie in der Bundesliga, ne, mit internationalem Geschäft oder sowas. Das sind Viertligaspieler. Und bei Rot-Weiß merkt man es irgendwie. Bei Dortmund nicht. Die wirken total frisch. Also frage ich mich auch, ja, wie das irgendwie sein kann. Aber gut, die haben zwar jetzt nicht die DFB-Pokalspiele gehabt, aber trotzdem. Ist schwierig. Also ich sehe die Gefahr in den nächsten 3 Spielen. Da hat Rot-Weiß am Samstag schon, also nach diesem Spiel, das sehr viel Kraft gekostet, haben die auch selbst gesagt nach dem Spiel. Samstag kommt Gladbach 2, wieder eine gute Mannschaft. Dann geht's Mittwoch weiter nach Aalen. Da hat ja Dortmund auch Punkte gelassen. Dann kämpfen gegen den Abstieg, sehr unangenehm. Und dann kommt wiederum RWO. Ja, also das ist ja, da steht dann das auf dem Programm. Die sind auch super drauf. Ja, die sind auch natürlich auch heiß und haben natürlich auch, die würden sich darüber freuen, wenn Rot-Weiß drin bliebe. Also an Motivation wird es denen natürlich nicht mangeln. Und das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt, diese kommenden 3 Spiele. Wenn Rot-Weiß da jetzt auch wieder federn lässt, dann wird es richtig brutal schwer, dann holst du es nicht mehr auf. Ich denke schon, dass die Dortmunder den einen oder anderen Punkt noch liegen lassen werden. Da bin ich schon von überzeugt, weil denen auch nicht jede Mannschaft entgegenkommt. Eine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt, ne, und körperlich dagegen hält, ist für die jetzt auch manchmal Gift. Hat man in Aalen gesehen, aber ich befürchte, wenn Rot-Weiß jetzt wirklich da so eine Schwächephase hat und jetzt noch mehr Punkte lassen, dann ist es vorbei. Das wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten 3 Spielen entscheiden. Gewinnen sie die, dann ist alles drin, weil Dortmund wird nicht alles gewinnen, da bin ich von überzeugt, aber wenn sich jetzt so dieser Trend, diese Schwächephase fortsetzt, dann wird es ganz, ganz schwer.
Ich kann das ja wirklich nur von außen beurteilen, wirklich nur von oben drauf gucken, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade das auch für den Kopf ja eine unheimlich schwere Saison ist. Ne? Du bist da wirklich so weit im DFB-Pokal gekommen, hast da diese absoluten Highlights, du hast Leverkusen rausgehauen als Regionalligist. So, und dann bist du eigentlich auch die ganze Zeit oben dabei und dann ist aber wieder, sind wir wieder bei diesem Punkt in dieser vermaledeiten Liga, dass du Meister werden musst. Dir reicht keine sehr gute Saison, es muss die sehr, sehr gute Saison werden. Ja.
Das also ist ja auch eine sehr gute Saison, die Rot-Weiß da spielt, das darf man nicht vergessen. Die haben jetzt 2 Spiele verloren, dazu noch diese sensationellen Leistungen im Pokal. Das Problem ist einfach, diese Dortmunder Mannschaft ist einfach so bärenstark. Die sind wirklich gut, ne? Und wenn man sich den Kader anschaut, da wurden Leute geholt, es sind ja nicht nur diese jungen Spieler, ne, sondern es sind ja dann Leute geholt worden wie Niklas Dahms, 30 Jahre, der war vorletztes Jahr Stammspieler in der zweiten Liga. Den hat man ja extra geholt, ne, damit man aufsteigen will. Also es wurde nie so offen kommuniziert. Kurioserweise Bastian Kiel und Michael Zorc, die haben es im Gespräch mit uns sehr klar gesagt, dass sie hoch wollen, um den Spielern einfach eine bessere Plattform zu geben. So intern in der U23 wurde es natürlich nie kommuniziert. Die haben sich natürlich dann immer hinter Rot-Weiß versteckt, von wegen, die wollen hoch, ne? Wir halten uns da mal zurück und wir sind nur ein Ausbildungsteam. Das stimmt natürlich nicht, sonst hätten die nicht solche Leute geholt. Ne? Franz Pfanne, der war letztes Jahr sowas wie der Spieler der Saison in der Regionalliga West von Rödinghausen. Den hätte Rot-Weiß auch gerne gehabt, aber das ja, hätte wahrscheinlich finanziell nicht ganz gepasst. Also Dortmund hat ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. Die stört das eben nicht, wenn man da ein paar Millionen in so eine zweite Mannschaft schießt, ne, um das ein oder andere Talent zu fördern. Und das ist halt so das brutale Problem, das Rot-Weiß hat. Und gestern hat man schon gesehen, diese Dortmunder Mannschaft, das war zwar weite Strecken auf Augenhöhe, aber so ein Ticken stärker sind sie momentan schon, das muss man einfach so sagen. Ne? Und es wird schwer für Rot-Weiß. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, nach diesem Leverkusen-Spiel, nach dieser großen Euphorie, ne, die packen es, die ziehen vorbei, aber irgendwann, ja, wie gesagt, 40 Spiele, irgendwann hat man mal so eine Schwächephase. Ne? Und wenn du dann eine Mannschaft gegen dich hast, die eben die nicht hat und das wirklich durchzieht, nur ein Spiel verloren hat, dann wird es schwer. Das wäre natürlich tragisch für Rot-Weiß.
Vor allen Dingen, wenn du so eine starke zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hast in der Liga, dann hat das natürlich auch dafür gesorgt, dass jetzt eh wieder über die zweiten Mannschaften sehr, sehr viel diskutiert wird. Also auch wenn Borussia Dortmund die zweite Mannschaft aufsteigen sollte in die dritte Liga, da gibt es ja nicht wenige, die sagen, die zweiten Mannschaften haben da eigentlich nichts zu suchen. Und da bin ich tatsächlich auch einer der Befürworter, weil ich habe das mit dem MSV Duisburg letzte Saison ja wirklich sehr, sehr krass miterlebt mit der zweiten Mannschaft der Bayern in dieser Liga, die zur Winterpause noch auf einem Abstiegsplatz waren. Und dann hat Bayern gedacht, okay, da müssen wir jetzt aber auch mal ein bisschen wieder was reinbuttern. Plötzlich sind sie dann noch Meister geworden. Und generell ist das ja wirklich so. Du kannst dich ja nie darauf verlassen, wer denn da überhaupt spielt. Also das ist ja oft manchmal krasse Wettbewerbsverzerrung. Also wenn in der letzten Saison, wenn Hansi Flick gesagt hat, hier so ein Zirkzee oder so, den möchte ich gerne in die Profimannschaft holen, dann hast du als Gegner Glück in der dritten Liga. Wenn er den nicht gefordert hat, hat es dann eher Pech, ne?
Ja, das ist natürlich jetzt dieses Jahr jetzt bei Borussia Dortmund nicht unbedingt der Fall, eben weil auch die Profis natürlich ein wahnsinnig schweres Programm haben. Also die können sich ja kaum leisten, weil die ja auch in diesem Rhythmus, ne, Samstag, Mittwoch spielen mit ganz vielen englischen Wochen. Deswegen ja, stellt sich gar nicht die Frage, ob da jetzt jemand runterkommt. Aber natürlich könnte es theoretisch passieren. Aber auch so ist halt diese Mannschaft viel zu stark, ne? Also für die Regionalliga. Die haben da normalerweise, also von den 11 Spielern da, von den Dortmund auf dem Platz, haben da 9 nicht zu suchen in dieser vierten Liga. Das ist schon richtig viel Qualität. Und ja, klar, also Dortmund macht das nichts aus. Ne? Also Zorc hat auch gesagt, wenn sie aufsteigen, gut, dann müssen wir nochmal 2, 3 richtig gute holen, dann machen wir das eben. Ne? Also das stört richtig, die einfach nicht. Und ich meine, du hast ja, ist auch ganz interessant, wenn die aufsteigen, du hast dann als zweite Mannschaft in der dritten Liga die Bayern und Borussia Dortmund.
Ja.
RB Leipzig jetzt auch machen können, nur die haben das irgendwie nicht für nötig befunden. Die haben das damals nicht gemacht, also die haben die Mannschaft zurückgezogen, weil sie sagten, dass es eigentlich nicht viel bringt, ne, weil der Sprung sehr groß ist, zum Beispiel von der vierten Liga hin in die Spitze der Bundesliga. Aber trotzdem ist schon irgendwie bezeichnend, dass sich Dortmund und Bayern das leisten können. Das spricht dann auch wieder Bände, ne? So diese ganze Macht, die strahlt dann jetzt auf einmal auch nach unten aus. Und ja, ich finde es halt richtig schade. Ich meine, Hajo Sommers, mit dem wir da gesprochen haben, immer ein Mann der klaren Worte, er sagt, er findet es scheiße, wenn ein Traditionsverein auf der Strecke bleibt und eine zweite Mannschaft geht hoch.
Ja.
Ich meine, die will ja keiner sehen.
Richtig, ne?
Also,
richtig.
Jetzt der MSV Duisburg wird sich ja auch mehr über ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen als über ein Spiel gegen die U23. Da kommt doch kein Schwein zum Spiel. Ne? Also ich finde es schwierig. Also ich weiß, dass es nicht passieren wird, dass sie die U-Mannschaften wie in England, dass sie die alle in einer Liga spielen lassen würden. Der DFB möchte das nicht, dann haben sie ja auch ganz klar so kommuniziert, ne? Weil viele Leute, unter anderem Stefan Kunz, die sind der Meinung, dass solche Spiele, ne, unter Wettbewerbsbedingungen wie gestern Abend an der Hafenstraße, jetzt unter normalen Bedingungen wären da 15.000 gewesen, dass sowas die Talente eben auch weiterbringt. Das mag vielleicht so sein, aber Ja, trotzdem muss man, finde ich, auch nochmal so in der Breite denken und an die anderen Vereine. Und aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn. Also ich würde es sofort begrüßen, wenn man das so umsetzen würde, dass man es wie in England macht. Lass sie sich da auf dem Niveau unter ihresgleichen tummeln. Ja. Aber so hat schon irgendwie einen faden Beigeschmack. Vor allen Dingen, wo soll es enden? Ne? Also wenn Rot-Weiß dieses Jahr scheitert, vielleicht überlegt sich dann die U23 von Borussia Mönchengladbach nächstes Jahr noch zwei gute zu holen. Und dann hast du wieder so ein Team vor der Brust. Finde ich schwierig, ehrlich gesagt.
Ich auch. Also wie gesagt, ich wäre auch absolut direkt dafür, wenn es heißen würde, die U23-Mannschaften machen das Ganze unter sich aus in einer eigenen Liga vielleicht.
Ja, und die Bayern wollten ja letztes Jahr noch den Zweitliga-Aufstieg. Ne? Da hat ja Herr Heiner noch gefordert, das wäre ja unfair, dass dann die U23 nicht aufsteigen könnte, wenn sie sich sportlich dafür qualifizieren wollen. Also dann hättest du ja dann die Teams auf einmal in der zweiten Liga. Ja, also irgendwann muss mal ein Schlussstrich gezogen werden.
Diesen Schlussstrich ziehen wir dann auch unter das Thema Rot-Weiß Essen. War wieder mal eine Überleitung, die auf der Hand lag. Und kommen zu unseren Tipps. Bevor wir aber auf die Bundesliga-Tipps eingehen, würde ich noch ganz kurz von euch erfahren wollen, morgen Champions-League-Auslosung. Wen würdet ihr euch denn für Borussia Dortmund wünschen? Also zur Auswahl stehen ja Paris, Liverpool, Porto, Bayern, Chelsea, City oder Real.
Also ich würde das so ein bisschen machen. Mein Dortmund ist ja eigentlich in die meisten Teams Außenseiter. Wenn du schon im Viertelfinale bist, dann möchtest du vielleicht auch noch eine Runde weiterkommen. Demnach würde ich mir so an BVB-Stelle Porto wünschen. Das ist, glaube ich, so der Gegner, den du am ehesten momentan schlagen kannst, um einfach ins Halbfinale einzuziehen. Ich glaube, das wäre der machbarste Gegner. Natürlich Liverpool, ne? Jürgen Klopp, das wäre halt mega attraktiv und reizvoll. Auch gegen Thomas Tuchel natürlich, klar, das wird besondere Geschichten schreiben, aber wenn ich jetzt Dortmunder Fan wäre, würde ich mir dann doch Porto wünschen, weil ich meine, Zuschauer sind eh nicht da, also was willst du dann so ein großes Spiel haben, da kannst du auch nächstes Jahr dann drauf warten. Porto wäre mein Wunsch los.
Porto übrigens auch die einzige Mannschaft im Lostopf, die Zweiter geworden ist in der Gruppe, ansonsten sind nur Gruppensieger noch dabei, auch bezeichnend eigentlich in dieser Saison.
Auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass Dortmund da eine Chance hat. Also Juve hat sich da auch irgendwie,
weiß ich nicht, dämlich angestellt.
Unter Wert dämlich angestellt. Also das hätten sie normalerweise packen müssen. Ich habe beide Spiele auch gesehen. Also ich glaube schon, dass Dortmund da die Chance hätte, ins Halbfinale einzuziehen. Das wäre dann schon eine sehr coole Geschichte.
Du bist langweilig, Herms. Ich sage Liverpool. Einfach Dortmund, Liverpool, das ist einfach, das gehört sich so. Und bevor wir jetzt wieder so ein langweiliges Spiel gegen Porto haben und eine von beiden Mannschaften fliegt im Viertelfinale raus, weil Liverpool dann gegen, weiß ich wen, spielt gegen Bayern oder so. Mein Gott, heißt, muss die Feste feiern, wie sie fallen. Dortmund, Liverpool,
bringt dir fertig. Nix. Ohne Zuschauer ist
ja gut, doch Zuschauer alles sinnlos. Hast du auch bis zum Finale nicht. Von daher kannst du dann aber sagen,
bei der UEFA weißt du ja nie.
Das stimmt. In Budapest.
Bei der UEFA weißt du das nie. Also da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Ne? Aber klar, es ist momentan unrealistisch. Aber nee, das ist ja auch wieder für den Arsch. Wenn du dann Dortmund gegen Liverpool hast ohne Zuschauer, das braucht ja auch kein Mensch. Und außerdem willst du dann wieder in Budapest spielen, im aktuellen Stand?
Ja, ich habe gestern gehört, die Bahamas sind kein Risikogebiet mehr. Das wäre doch mal was,
oder? Mallorca doch momentan genau, auch nicht.
Aber schön Portugal, auf Malle. Auf Portugal geht es ja auch wieder mittlerweile. Von daher, da könnten sie zumindest spielen.
Ich würde trotzdem die Bahamas bevorzugen. Das wäre doch schön. Champions League-Spiel auf den Bahamas, da würde ich, glaube ich, auch mitfliegen wollen.
Ja, aber ich würde sowas vermeiden wollen aus BVB-Sicht. Da spielst du gegen Liverpool ohne Zuschauer in Budapest. Das ist ja nur noch schrecklich. Also, nee, dann lieber Porto. Bleibe ich bei.
Okay. Und du, Timo? Du hältst dich mal wieder hier. Du bist die Schweiz, oder
was? Ja, ich sag einfach mal, komm. Ich sag, weil es einfach auch ein schönes Spiel wäre, weil ich die gerne sehen würde, Manchester City. Weil es einfach eine attraktive Mannschaft ist, wie ich finde.
Haben sie keine Chance.
Ja,
schon klar, nur Manchester City, das wäre, finde ich, blöd, weil
da muss man ehrlicherweise sagen. Da würden sie rausfliegen.
Aber wenn Hans-Joachim Watzke uns zuhören würde, würde wahrscheinlich sofort anrufen, weil wir davon Blödsinn erzählen, aber das wird zweimal 0-3 ausgehen. Das ist ja völlig klar. Und das, so einseitige Spiele kann dann kein Mensch gebrauchen. Dann lieber Liverpool, weil ich glaube, Dortmund-Liverpool, da wird es richtig krachen.
Ich musste ja auch irgendwas anderes sagen als Porto oder Liverpool. Er hat mir nicht mehr so viel übergelassen. Also deswegen. Dann, bevor Dortmund auf die Bahamas reist, um Champions League zu spielen, reisen die Dortmunder erstmal nach Köln. Was ist denn da euer Tipp? Wir, Andi und ich, haben uns, als Martin noch nicht da war, schon drüber unterhalten, dass uns das vorkommt, als wäre das Spiel Dortmund-Köln irgendwie erst gefühlt vor 3 Wochen gewesen, weil diese Bundesliga ja so durchgepeitscht wurde. Ja, jetzt schon 1-2 das Rückspiel. Ja, durch diese zwei Ecken.
Ja. Im Spiel haben sie sich ja blamiert, bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe vorhin auch schon im Wochentipp eingetragen, ein 1-3 für den BVB. Die wirken jetzt recht stabil. Die Kölner sind zuletzt auch wie ein Trümmerhaufen aufgetreten und deshalb denke ich, dass es in Dortmund eine Auswärtssieg gibt mit anschließender Trainerentlassung beim FC.
Würde ich genauso Ernst unterschreiben. Also
Ein Tipp mit Sternchen. Ich sage auch klarer Sieg für Dortmund. Der Argumentationsführung des Kollegen kann ich durchaus folgen. Wir haben ja auch Köln-Anhänger bei uns in der Redaktion und die sagen auch, der FC holt bis zum Saisonende keinen Punkt mehr, wenn die so weitermachen. Und die einzige Hoffnung des FC auf den Klassenerhalt muss es sein, dass in diesem Jahr 22 Punkte reichen. Und dementsprechend würde ich sagen, da ist Wechselstimmung beim 1. FC Köln. Die Wechselstimmung ist nicht für den aktuellen Trainer und dementsprechend wird sich Dortmund da locker mit 2-0 durchsetzen, würde ich sagen. Also Köln-Dortmund 0-2, mein Tipp.
Mein Tipp ist noch drastischer, weil ich die Argumente von euch vollkommen nachvollziehen kann und sogar noch verstärkt sehe. Deswegen sage ich 1-5. Dortmund wird richtig Spaß an dem Spiel haben und ja, Markus Gisdol wird nicht mehr Trainer in Köln sein, da bin ich mir dann auch sehr sicher. Ein Trainerwechsel, ja, weiß ich nicht, gibt es den in Gladbach vielleicht auch noch? Wer weiß es nicht, wenn man auf Schalke verlieren würde, vielleicht doch noch, aber Andi, ich glaube...
Ich habe schon gesagt, das ist so, als alter American Football Fan, das ist also... Schalke gegen Gladbach ist der klassische Shitbowl. Kennst du den Begriff Shitbowl? Also so, es gibt Super Bowl, das ist das Spiel der Besten und Shitbowl ist, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nur wirklich im Moment
oder wie es jetzt heißt, der El Kakiko, ne? Wurde ja auch schon. Ja. Aber der war ja schon gegen Mainz, also jetzt wird's schwierig.
Ja, wobei ich habe heute Morgen in der Konferenz auch so verteidigen müssen in unserer Redaktionskonferenz. Mainz hatte zu dem Zeitpunkt ja immerhin eine Aufholjagd gestartet und ein paar Spiele gewonnen. Stimmt. Die waren wenigstens in Form. Und jetzt Schalke seit 14 Monaten außer Form gegen Borussia Mönchengladbach 7 Pflichtspiele hintereinander verloren. Himmel, Himmel, Himmel. Also das schreit nahezu nach einem 0-0.
Da gehe ich nicht von aus. Also ich setze trotzdem ganz klar auf Gladbach, weil ich glaube, dass... Also ich bin mir davon überzeugt, dass Schalke kein Spiel mehr gewinnen wird in dieser Saison. Ich glaube auch, dass sie keinen Punkt mehr holen werden. Also das Spiel in Wolfsburg und gegen Mainz auch habe ich mir angeschaut. Das war wirklich unfassbar schlecht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, klar, bei Gladbach, da läuft es auch nicht. Wenn wir über Marco Rose sprechen, denke ich auch, ne, dass sich dieser Trend selbst mit einem 1 oder 2-0 gegen Schalke jetzt nicht verbessern wird. Oder von daher glaube ich nicht, dass er die Saison da beenden wird. Aber für Schalke wird es trotzdem noch reichen. Deswegen würde ich dann so auf so ein 1-2 tippen, aber auch wirklich nur, weil Schalke so dermaßen schlecht ist.
Ich muss einmal noch einhaken und sagen, also dass sie keinen Punkt mehr holen, würde ich doch widersprechen.
Wo würden erstens, sie einen holen?
Köln. Ja, sie haben noch einige lösbare Aufgaben. Sie haben einige lösbare Aufgaben. Sie spielen noch zu Hause gegen Augsburg, in Bielefeld, zu Hause gegen Hertha, in Freiburg, in Köln. Also das sind 5 Spiele. Da sollte man selbst den FC Schalke 04 zutrauen, mal das ein oder andere wenigstens unentschieden zu holen. Zumal nach der Länderspielpause, das war bei der Pressekonferenz gerade mit Dimitrios Gramotzis zu vernehmen, auch der ein oder andere Stürmer, der aktuell verletzt ist, wieder zur Verfügung steht. Und zwar das ist natürlich um Meilen zu spät, ist ja klar, wäre schön gewesen, wenn die komplette Rückrunde, wenn egal wer Trainer war, die Wahl gehabt hätte zwischen Utraman, Hoppi, Huntela und Paciencia. Das wäre schön, wenn die ganze Rückrunde zur Verfügung gestanden hätten und nicht erst zu einem Zeitpunkt, an dem alles schon vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz, du hast wenigstens wieder ein paar Stürmer. Arid ist auch fit nach der Länderspielpause und deswegen werden sie da vielleicht sogar nochmal 1, 2, 3 Spiele gewinnen. Ja. Auch wenn das natürlich nichts mehr bringt.
Ich gehe jetzt sogar so weit.
Ja. Martin? was ich so gemerkt habe, auch bei dem Spiel in Wolfsburg, es war so das erste Mal, dass ich dachte, die Mannschaft ist jetzt wirklich komplett aufgegeben. So, man, so ein bisschen Kampf hat man ja schon in den Wochen zuvor noch gesehen, auch bei diesem Gurkenspiel gegen Mainz. Aber so in Wolfsburg hat das erste Mal das Gefühl, das Ding ist jetzt irgendwie auch für die im Kopf abgeschlossen. Ja, und jetzt beschäftigt sich jeder irgendwie so mit der nächsten Saison oder mit seinem neuen Arbeitgeber und der Zukunft. Und aus dem Grund, ich meine, wenn schon der Kopf nicht mehr da ist, schlecht zusammengestellt ist die Mannschaft sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn es dann schon vielleicht dann auch noch an den Grundtugenden irgendwann mangelt, wird schwierig, sehe ich schwarz.
Jetzt hast du so viele Argumente geliefert, die meinen Tipp torpedieren, weil das alles richtig ist, was du gesagt hast. Aber ich habe mir gedacht, wenn Andi als Schalke-Reporter heute dann mal nicht auf Schalke tippt, muss ich ja als Schalke-Kommentator das dann irgendwie übernehmen. Deswegen sage ich, da gibt ein 1:0 für Schalke gegen Gladbach. In der zweiten Liga wird es auch spannend für den VfL Bochum. Jetzt das Spiel gegen den HSV ja leider verloren, trotzdem der VfL weiterhin Tabellenführer. Jetzt geht's aber nach Düsseldorf, auch wieder eine haarige Nummer.
Eine sehr haarige Nummer auf jeden Fall.
Das ist so ähnlich, finde ich, wie bei was Martin über Rot-Weiß gesagt hat. Das trifft auf den VfL auch zu. Der VfL hat so ein paar ganz knifflige Aufgaben jetzt. Und es ist, die beiden Vereine sind in einer etwas ähnlichen Situation. Es könnte sein, dass sowohl Rot-Weiß in der Regionalliga als auch Bochum in der zweiten Liga alles noch vergeigen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie gerade jetzt Stärke zeigen und doch noch durchmarschieren. Das traue ich dem VfL etwas eher zu als Rot-Weiß. Das Momentum spricht jetzt nicht gerade für Rot-Weiß Essen, das muss man sagen. Demgegenüber, natürlich hat der VfL jetzt ein Spiel verloren, aber hat doch in der Rückrunde eigentlich relativ konstant gespielt. Deswegen glaube ich schon, dass das Spiel in Düsseldorf 2:1 für Bochum endet. Also Düsseldorf-Bochum 1:2. Ich sage das immer noch als Ergebnis, damit Johannes Hoppe, der nämlich alle Tipps immer mitschreibt, auch keine Fehler macht. Deswegen muss ich das nochmal wiederholen.
Also ich würde es auch so sehen, weil ich denke, dass die Bochumer auch gegen Hamburg lange mit 10 Mann sogar teilweise die bessere Mannschaft waren. Ich finde, das Spiel ist einfach schlecht und unglücklich gelaufen. Ja. Ne? Also mit der roten Karte von Blum war natürlich selten dämlich. Auch vor dem 0-1 hatten sie es, finde ich, im Griff, waren spielbestimmt. Von daher würde ich da nicht irgendwie von einer Schwächephase sprechen, anders als bei Rot-Weiß, denen irgendwie aus meiner Sicht so die Frische momentan fehlt. Ist aber trotzdem eine sehr, sehr schwere Aufgabe in Düsseldorf. Daher würde ich auf ein 1-1 tippen.
Damit nimmst du mir meinen Tipp weg. Dann sage ich 2:2. Ich denke auch ein Unentschieden.
Tipp doch auch 1:1. Wenn ich mich daran erinnere, was Marian Laske hier immer veranstaltet, wenn er dabei ist, sagt er immer nur, bei 3/4 aller Tipps sagt Marian Laske, ja, gehe ich mit. Ja,
das stimmt.
Ende.
Mitgehen ist nicht.
In der dritten Liga, der MSV Duisburg gegen Türkgücü München, ein echtes Traditionsduell. Ja, MSV muss jetzt wieder dreifach punkten, weil es ist jetzt doch wieder so ein bisschen enger geworden. Ich war auch schon so mehr oder weniger stimmungsmäßig dabei, da ich gedacht habe, der MSV ist aus dem Gröbsten raus. Dann gab es die Niederlage in Köln, die wirklich ja unnötig, wenn aber auch komplett verdient war, und jetzt das 1-1 in Halle. Also der MSV, der muss, und mein Optimismus ist durchaus da, dass er es kann. Ich würde sagen 2:1 für den MSV.
Auch da, Timo, wie sich deine Einstellung immer gedreht hat im Laufe der Saison. Wie oft hast du hier gesessen und gesagt, nein, gar nicht, und ich traue der Mannschaft gar nichts mehr zu. Ja. Und jetzt auf einmal ist der Optimismus da.
Ja, weil ich sag mal so, die Mannschaft hat jetzt zumindest ein Konzept, ein Gesicht. Das hast du halt vorher nicht gehabt. Ja. Mittlerweile siehst du eine Handschrift von Pavel Dotschev. Das ist für einige Spieler sehr, sehr bitter. Also ich meine zum Beispiel einen Darius Gündoğan, der als schon ganz großes Talent gehypt wurde, so als einer der wenigen positiven Entscheidungen, spielt zum Beispiel überhaupt keine Rolle mehr momentan, weil Pavel Dotschev sagt, in dieser Situation setze ich auf Erfahrung. Buadu ist vorne drin, den hast du vorher nicht gehabt. Das ist für die dritte Liga ein Topmann. Also,
das ist so irre, finde ich, dass sich das so durchzieht, wenn du erfahrene Trainer verpflichtest. Das zieht sich von der Bundesliga bis in die unterste Kreisliga, Herms, oder? Dass, wenn ein erfahrener Trainer im Abschießkampf kommt, du holst einen alten Sack, sage ich jetzt mal, was macht der? Der setzt als allererstes alle 18- bis 25-Jährigen auf die Bank und lässt nur im Schnitt eine 32-Jährige spielen. Christian Groß auf Schalke genau das Gleiche. Christian Groß hat auf Schalke eindeutig gesagt, ich brauche als Zugänge nur erfahrene Leute und wenn ich die Wahl habe zwischen einem nicht austrainierten Mustafi und einem super austrainierten Malik Chao, spielt der nicht austrainierte Mustafi. Ganz einfach. Gramotzes macht das jetzt anders, der setzt auf 4-19-Jährige.
Der ist aber auch nicht mehr im Abstiegskampf. Also der...
Naja, das ist natürlich kein Zukunftsmodell, ne? Aber das habe ich auch schon mal gesagt, im MSV geht es jetzt wirklich nur noch um den Klassenerhalt. Das ist echt total egal, wie und auf welche Art und Weise und ob irgendwelche jungen Spieler vielleicht sauer sind. Es geht echt nur, diesen Totalschaden zu verhindern, weil ich glaube, in der vierten Liga wäre Duisburg tot.
Ja. Und, ja, ich wollte damit nur ausdrücken, dass das mit den Trainern immer, das kennst du doch auch, oder? In der Kreisliga B ist das doch auch so.
Sicher, klar, logisch.
Da holst du, in der Kreisliga B rufst du, ja, in der Kreisliga B rufst du dann bei den alten Herren an, das ist doch klar. Ja, bis im Abschießkampf, genau. Ne, rufst du bei den alten Herren an, da spielen dann so ein paar ehemalige Regionalliga-Jungs und die trainieren zwar nicht mehr, aber für einen Platz reicht das. Okay, ich sag, lange Rede, kurzer Sinn, 3-2 für den MSV Duisburg, weil ich einfach unbedingt will, auch für viele meiner Freunde, dass der MSV in der dritten Liga bleibt.
Ich denke auch. Ich hoffe immer noch auf dieses schöne Duell nächstes Jahr in der dritten Liga, MSV gegen Rot-Weiß. Die gewinnen 1-0 jetzt am Samstag und es wird schon passen. Also Klasse werden sie halten.
Das will Rot-Weiß Essen ja verhindern, die Klasse zu halten. Wir haben es vorhin schon angesprochen, gegen Gladbach 2, das ist wirklich sehr, sehr hart.
Ja, total schwer. Also, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass die Mannschaft total ausgepumpt wirkte gestern, so in den letzten 20 Minuten. Jetzt hast du 3 Tage Pause. Klar, an der anderen Stelle kannst du rotieren, ne? Aber da kommt jetzt dann wieder eine gute U23. Ist ganz entscheidend. Also wenn sie jetzt noch 1-2 Punktverluste hinlegen, boah, dann reißen sie ab, glaube ich. Aber ich bin mal froh, Mutes, optimistisch. Die gewinnen 2-1. Irgendwie wird es der Engelmann dann wieder regeln. Ja? Und gewinnen 2-1 und bleiben erstmal noch dran.
Ich bin da nicht ganz so optimistisch. Englische Woche gehabt und wie ich gerade schon sagte, Momentum ist echt kein Freund von Rot-Weiß Essen aktuell. Zweite Mannschaften liegen Rot-Weiß Essen auch nicht so richtig. Ne? In Düsseldorf 2 verloren, jetzt 1-1 gegen Dortmund 2 und jetzt Gladbach 2. Das gibt auch leider nicht mehr als ein 1-1.
Dann sage ich 0-0, weil ich auch beim 1-1 gewesen wäre. Und ich duck mich ja nicht vor anderen Ergebnissen. Zu guter Letzt Lotte gegen Rot-Weiß Oberhausen. 18. gegen 6. in der Regionalliga.
Immerhin geht's mal wieder für... Ja, ja, mach du, Herms.
Ich würde direkt auf ein 2-0 für RWO setzen. Also die sind richtig heiß. Ne? Da laufen schon interne Wetten. Hajo Sommers hat einen 100er gegen Vorstandsmitglied Thorsten Binder gewettet, dass sie noch 4. werden. Abgeschlossen wurde die Wette übrigens, als er auf dem Abschießplatz stand, in der Hinrunde. Und Hajo ist da jetzt wirklich ganz heiß hinterher, hat er mir verraten am Telefon. Und die sind sehr ehrgeizig, die sind gut drauf. Ist momentan das Team der Stunde in der Regionalliga West, RWO. Und ich denke schon, dass sie da gewinnen werden, 2-0. Und dann wird das eine ganz spannende Geschichte dann am kommenden Wochenende gegen RWE.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, wenigstens geht es jetzt wieder für eine Mannschaft um was. Was hatten wir für ein Spiel neulich, Timo? Aachen gegen RWO. Ja. Das war, glaube ich, die güldenste Ananas, die je gespielt wurde. Ja. Und jetzt, ich bin da bei Martin. RWO ist sicherlich auch mal ein Thema. Müsste man mal drüber sprechen, was passiert wäre, wenn die ersten 7 Spieltage nicht gewesen wären. So, wenn man das, wenn man mal die Tabelle macht, ich glaube, oder wann war der Trainerwechsel, Martin? Ich weiß gar nicht mehr.
Der war, glaube ich, nach dem 7. oder 8. Spieltag auf jeden Fall. Ging sehr schnell.
Wenn man,
ne?
Wenn man eine Terranova-Tabelle machen würde, dann hätten wir einen Dreikampf um den Aufstieg, glaube ich.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich auch, also das ist ein ganz lockeres, souverän nach Hause geschaukeltes 1-0 für RWO.
Ja,
also Lotte RWO 0-1.
Terra schafft es immer wieder, die Jungs zu motivieren. Das ist eigentlich kein geborener Redner, ne? Aber er spricht eben so die Fußballersprache, ist respektiert in der Kabine und irgendwie läuft es mit ihm ja. Wären sie ja schon fast vor 2 Jahren aufgestiegen. Und ist ein guter Punkt. Ich glaube, die wären auf jeden Fall oben dabei gewesen.
Deswegen sage ich zum Abschluss jetzt 3-0 für Rot-Weiß Oberhausen in Lotte. Damit wären wir durch. Martin, Andi, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Apropos, eins zum Schluss.
Jetzt kommt es.
Martin, Nein, nur zum letzten Spiel. Wusstest du eigentlich, dass Rot-Weiß-Oberhausen die Rückrundentabelle anführt, der zweiten Liga? Vor Preußen-Münster.
Der und Rot-Weiß Liga. Ist in der Rückrundentabelle. Ich habe gerade gesagt, Team der Stunde in der Region. Rot-Weiß ist Zwölfter, richtig?
Ja, Zwölfter, ja.
Ja, ist dünn. Und zwar ein, zwei Spieler auch ausgefallen, aber das ist... sollte dem RWE-Fan ein paar Sorgen bereiten momentan.
Gut ist, Borussia Mönchengladbach 2, sehe ich gerade, ist noch beschissener drauf in der Rückrunde bisher. Also vielleicht wird es doch was. Okay, jetzt schweifen wir wieder ab und gehen wieder ins Nerdige, oder Timo?
Ein, ich sehe schon wieder dein Gesicht. Ein wenig.
Du denkst wieder, jetzt ja, sollen die endlich aufhören zu quatschen.
Ja, vor allem, weil ich denke, jetzt ist deine Stimme gerade wieder da. Jetzt kramst du noch irgendwelche Statistiken aus der Regionalliga aus. Also deswegen sollten wir das an dieser Stelle beenden, auch wenn es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und wenn ihr da draußen das ähnlich seht oder ihr sagt, boah, was erzählen die denn da? Auch das könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, zum Beispiel per E-Mail hallo@fußball-insight.com. Da könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten auf unserer Fußball-Insight-Facebook-Seite könnt ihr euch auch zu Wort melden. Und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
Fußball Insight. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.